Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am 10. Mai 1933 wurde damit begonnen, in Deutschland Bücher zu verbrennen. Auf dem Berliner Opernplatz fand das propagandistisch wirkmächtigste kulturelle Autodafé statt. Morgen jährt sich dieses für Schriftsteller und die Literatur so einschneidende Ereignis zum 91. Mal. Aber die Bücherverbrennung war nur ein Element der Gleichschaltung des Literaturbetriebs durch die Nationalsozialisten. Wir sprechen heute über die Literaturpolitik im NS-Staat. Am Mikrofon des Büchermarkts begrüßt Sie Dirk Fuhrig und mein Gast ist Jan-Peter Barbian. Herr Barbian, ich grüße Sie.
Hallo aus Duisburg, herzlichen Dank für die Einladung.
Dr. Jan-Peter Barbian ist Direktor der Stadtbibliothek Duisburg. Von dort war er für unser Gespräch aus einem Studio zugeschaltet. Er hat das Buch Literaturpolitik im NS-Staat von der Gleichschaltung bis zum Ruin geschrieben. Herr Barbian, Ihre umfangreiche Studie, die Sie nach der Erstausgabe 1995 jetzt noch einmal grundlegend überarbeitet und aktualisiert haben, beleuchtet mannigfaltige Aspekte der Zensur, der Kontrolle und Überwachung des Buchmarkts durch den NS-Machtapparat. Lassen Sie uns kurz das Motto zitieren, mit dem Sie den Band einleiten.
Dieses Buch ist dem Andenken von Walter Benjamin, Ludwig Fulda, Georg Herrmann, Franz Hessel, Berthold Jakob, Gertrud Kolmar, Walter Landauer, Theodor Lessing, Hans Litten, Erich Mühsam, Karl von Ossietzky, Else Uri und allen anderen von den nationalsozialistischen Deutschen Ausgelöschten gewidmet.
Herr Barbian, die Motivation, dieses Buch zu schreiben, war also nicht eine rein historisch-wissenschaftliche, sondern Sie wollten vor allem auch die Betroffenen, die Vertriebenen, Ermordeten zum Schweigen gebrachten Schriftsteller wieder zu Gehör bringen, oder?
Es ging zunächst darum, die Fakten und Zusammenhänge zu klären. Also da gab es in der wissenschaftlichen Literatur jede Menge Fehlinformationen. Und man muss sich ja vorstellen, dass der NS-Staat im Allgemeinen und Goebbels im Besonderen ja eben keine Volksaufklärung betrieben haben, so wie es der Name seines berüchtigten Ministeriums vorgaukelte, sondern es wurden, wie es Hannah Arendt in ihrer Analyse der totalitären Herrschaft im Dritten Reich geschildert hat, Fassaden aufgebaut. Und genau diese Legende und die Mythen, die sich um all dies ranken, haben den Zweiten Weltkrieg überlebt, wurden bis in die 60er, 70er, 80er Jahre hinein weiter publiziert, weiter verbreitet. Und das musste korrigiert werden. Und mir war natürlich wichtig, dass man immer wieder an diejenigen erinnert, die Opfer dieses Regimes geworden sind und die wir in keinem Fall vergessen dürfen.
Dort, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen. Diese berühmte Zeile von Heinrich Heine kann man auf dem Platz neben der Berliner Staatsoper unter den Linden lesen, vor dem Denkmal von Micha Ullmann, das aus weißen, leeren Bücherregalen besteht. Die symbolische Auslöschung von großen Teilen der deutschsprachigen Literatur fand schon wenige Monate nach der sogenannten Machtergreifung im Januar 1933 statt. Wieso war es Hitler und seinem Propagandaminister Joseph Goebbels, Sie haben ihn schon genannt, der das Spektakel am 10. Mai 1933 persönlich zelebrierte, denn so wichtig, gleich in den ersten Wochen ihrer Herrschaft die Literatur zu stigmatisieren?
Zur damaligen Zeit hatte das Buch natürlich eine wesentlich größere Bedeutung, als es heute leider der Fall ist. Es gab zwar den Rundfunk, den Goebbels zunehmend als Propagandainstrument zu nutzen verstand, ebenso wie den Film. Das wurden dann Massenmedien, aber es gab noch kein Fernsehen und natürlich auch kein Internet. Daher konnte man über Bücher ein Millionenpublikum erreichen und es mit den vom NS-Staat vertretenen ideologischen Inhalten füttern, als da waren Pflege der Volksgemeinschaft, nationale Macht und militärische Aufrüstung, Stärkung der arischen Rasse und Vertreibung der Juden, Blut und Boden und Gewinnung von Lebensraum im Osten. All dies findet sich in der damaligen Literatur wieder. Und es fand sich ja auch schon in Hitlers Mein Kampf, das Buch, das 1925 veröffentlicht wurde und dann zum Bestseller während der NS-Zeit wurde.
Adolf Hitler hat ja nicht nur Mein Kampf geschrieben, sondern soll auch viel gelesen haben. Zumindest hat er eine Bibliothek mit mehr als 16.000 Bänden besessen. So heißt es, Goebbels wurde, und darauf weisen Sie in Ihrem Buch hin, in seiner Ernennungsurkunde zum Reichsminister als Schriftsteller tituliert. Und er betätigte sich während der kommenden 12 Jahre häufig als Sachbuchautor. Fanden beide, also Hitler und Goebbels, gerade weil sie um die Wirkung von Literatur wussten, die Schriftsteller allzu besonders gefährlich?
Da muss man natürlich unterscheiden. Zum einen gab es ja die expressionistischen, die neusachlichen, die avantgardistischen und die internationalen Schriftsteller, auch die demokratisch, republikanisch und pazifistisch eingestellten. Die wurden natürlich vom NS-Regime verboten und verfolgt. Übrigens nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland über die Auslandsvertretungen des Auswärtigen Amtes, die genau beobachtet haben, was die emigrierten Schriftsteller, und es waren ja Tausende, die emigriert sind im Laufe der Zeit.
Also sie waren auch im Ausland nicht sicher, außerhalb von Deutschland natürlich nicht. Ja.
So ist es. Also nehmen Sie das traurige Beispiel von Theodor Lessing, Geschichtsphilosoph, sehr bekannter Autor, der Ende August 1933 in Marienbad ermordet wurde von nationalsozialistischen Auftragskillern. Das kennen wir heute von Russland, aber es war eben auch schon gängige Praxis in der damaligen Zeit beim NS-Staat. Diejenigen, die sich angepasst haben, denen hat man allerdings die Möglichkeit gegeben, insofern sie nicht zu exponiert waren, nach 1933 dann weiterzuarbeiten. Viele von ihnen haben dann für den Film gearbeitet, weil man dort Drehbücher benötigte für die steigende Filmproduktion. Und neben dieser Gruppe von verfolgten oder gleichgeschalteten Schriftstellern gab es dann eben noch die völkisch-nationalsozialistischen und nationalkonservativen Autoren, die es auch schon vor 1933 gab. Die sind ja nicht plötzlich erst aufgetaucht, sondern die haben ihre Bücher durchaus auch in der Weimarer Republik veröffentlicht. Hans Grimm, Volk ohne Raum als ein Beispiel. Und die wurden natürlich vom NS-Staat besonders gefördert und die Konkurrenz, die lästige aus der Sicht dieser Schriftsteller, war vom Markt verschwunden.
Hier kommt jetzt eine ominöse Behörde ins Spiel. Die Nationalsozialisten haben die Verfolgung der Schriftsteller und der Literatur ja minutiös organisiert und geplant. Reichsschrifttumskammer, das war eine Art Zentralorgan für die Literatur, bereits im Herbst 1933 gegründet. Welche Rolle spielte denn diese Behörde?
Die Reichsschrifttumskammer, abgekürzt RSK, war eine von 7 Einzelkammern in der Reichskulturkammer. Die wurde von Goebbels neu gegründet. Und zwar zunächst deshalb, weil er vermeiden wollte, dass Robert Ley, also der Führer der Deutschen Arbeitsfront, die seit Mai 1933 nach der Auflösung der Gewerkschaften, der freien Gewerkschaften gab, dass er die Kulturberufe alle in die Deutsche Arbeitsfront integriert. Mit anderen Worten, es war zunächst ein machtpolitisches Taktieren von Goebbels, das dann aber umgemünzt wurde in die Gründung dieser Kammern, dieser Einzelkammern, die es neben der Reichsschrifttumskammer eben auch für Theater und andere Kulturberufe gab. Und die sollte die Kontrolle über all diejenigen übernehmen, die sich öffentlich im Kulturbereich in Deutschland betätigt haben.
Reichsschrifttumskammer, das muss man sich mal auf der Zunge vergehen lassen, was ein bürokratisches Monstrum allein dieses Wort. Der erste Präsident war Hans Friedrich Blunk, selbst Autor von völkisch-nationalen Epen und Balladen. 1935 wurde dann Hans Joost der Chef dieses Zwangszusammenschlusses. Hören wir einmal, wie die Bescheide jener Kammer formuliert waren. Daran kann man nämlich auch erkennen, was für ein Geist da herrschte.
Nur wer sich aus der rassischen Gemeinschaft heraus seinem Volke verbunden und verpflichtet fühlt, darf es unternehmen, mit einer so tiefgreifenden und folgenschweren Arbeit, wie sie das geistige und kulturelle Schaffen darstellt, einen Einfluss auf das innere Leben der Nation auszuüben. Durch ihre Eigenschaft als Nicht-Arier sind sie außerstande, eine solche Verpflichtung zu empfinden und anzuerkennen.
Also so deutschtümel klangen die Verlautbarungen der Reichsschrifttumskammer, die sie in ihrem Buch über die Literaturpolitik im NS-Staat zitieren. Nur eine von vielen Stellen, die sie zusammengetragen haben, Herr Babian, an denen sich ablesen lässt, wie stark der Nationalsozialismus seine völkische Ideologie in den Buchmarkt hineinpressen wollte. Wie konnte die Kammer ihre Ziele denn verwirklichen?
Wer im Dritten Reich publizieren wollte oder als Verleger arbeiten wollte oder als Bibliothekar an einer öffentlichen Bibliothek, musste Mitglied der Kammer werden. Dazu bedurfte es eines umfangreichen Formulars, das man ausfüllen musste. Also das ist schon ein enormer Aufwand, der da betrieben wurde. Und zwar mehrfach, denn man musste Arier-Nachweise beifügen. Und da sind die, und zwar bis 1800, und da sind die Regelungen immer wieder verschärft. verschärft worden, bis dann alle Juden aus der Reichsschrifttumskammer ausgeschlossen waren. Es wurden auch polizeiliche Gutachten, also bei der Gestapo, und politische Gutachten bei den jeweiligen Gauleitungen eingeholt. Das heißt, mit anderen Worten, es war eine totalitäre Überwachung. Aber man sieht an der ersten Zensurliste, die Liste 1 des schädlichen und unerwünschten Schrifttums, die erst Ende 1935 vorgelegt werden konnte, wie kompliziert auch die Zensur, die Einführung der Zensur war. Denn Sie müssen sich vorstellen, damals gab es ja noch die Reichsländer, das, was heute die Bundesländer sind. Und es konnte sein, dass ein Buch in einem Reichsland verboten war und in einem anderen nicht. Und Goebbels musste seine Zensurkompetenz erst einmal gegen die Reichsländer und vor allen Dingen auch gegen das Reichsinnenministerium durchsetzen, bevor er dann diese erste Reichsliste herausgeben konnte. Diese Liste war dann im Übrigen so fehlerhaft, dass man sie schon 1936, 37 wieder aus dem Verkehr ziehen musste. Und es waren dann die Bibliothekare der Deutschen Bücherei in Leipzig, die dann eine komplett überarbeitete und sehr korrekte neue Liste erstellt haben. Aber da reden wir dann schon über das Jahr 1939.
Sie haben gerade Bibliothekare erwähnt. Sie sind ja selbst Leiter der Stadtbibliothek in Duisburg unter anderem. Was ich besonders erschütternd fand bei der Lektüre Ihres Buchs, Herr Babiam, die Willfährigkeit unter anderem der Bibliothekare, auch einer großen Mehrheit von Schriftstellern, Verlegern, des Börsenvereins der deutschen Buchhändler, wie der Börsenverein damals hieß. In der Judenfrage vertraut sich der Vorstand der Führung der Reichsregierung an ihre Anordnungen, wird er für seinen Einflussbereich ohne Vorbehalt durchführen. So unterwarf sich der Verband. Also auch hier gab es keine Möglichkeit zum Widerspruch oder sahen die Buchhändler, die Verleger gar keine Notwendigkeit, sich gegen das Naziregime abzugrenzen?
Möglichkeiten hätte es im Frühjahr 1933 schon gegeben, aber niemand ist gegen diese, man muss sagen, skandalöse Anbiederung aufgestanden und hat der Opferung der jüdischen Verleger und Buchhändler widersprochen. Der Börsenverein ist ein trauriges Beispiel dafür, wie sich die sogenannten Kultureliten dem NS-Staat angedient haben. Dem Berufsverband der Verleger und Buchhändler unter dem damaligen Vorsteher Friedrich Oldenburg, den Verlag gibt es ja bis heute, ging es ausschließlich um die Lösung seiner wirtschaftlichen Probleme, nicht um Werte und Humanität, auch nicht um den Erhalt der Demokratie. Das muss man leider so deutlich sagen.
Mein Gast im Büchermarkt ist der Historiker Jan-Peter Barbian. Wir sprechen über seine Untersuchung zur Literaturpolitik im NS-Staat. Herr Barbian, lassen Sie uns auf die Verlage blicken. Vielen blieb ja nichts übrig, als sich arisieren zu lassen. Sie haben vorhin gesagt, ja, den meisten ging es um die wirtschaftliche Seite, Ideen, Humanismus und so spielten keine Rolle. Das vielleicht berühmteste Beispiel ist der S. Fischer Verlag, der von Peter Suhrkamp übernommen wurde. Fischer war ja der Verlag von Thomas Mann. Wie lief denn das ab, diese, ja, Arisierung?
Diese Geschichte ist eine ganz besondere, denn es gab eine bestimmte Personenkonstellation, die es ermöglicht hat, dass dieser Verlag, geordnet von der Familie Fischer, Samuel Fischer ist ja Ende Oktober 1934 gestorben, die Arisierung dieses Verlages, die sogenannte Arisierung, lief in den Jahren 35, 36 und ab 1936 war Peter Suhrkamp für den Verlag zuständig. Der Verlag musste 1942 dann auch in Suhrkamp Verlag umbenannt werden. Dieser Peter Suhrkamp arbeitete zunächst für die Neue Rundschau, also das Flaggschiff an Zeitschriften auf dem deutschen Buchmarkt, also wirklich ein ganz angesehenes, traditionsreiches Organ und hatte allerdings exzellente Kontakte, unter anderem ins Propagandaministerium. Er kannte dort den Leiter der Schrifttumsabteilung und Vizepräsidenten der Reichsschrifttumskammer, Dr. Heinz Wissmann. Und Wissmann hat dann sicherlich in Abstimmung mit Goebbels das Arrangement getroffen, dass die Familie Fischer ausbezahlt wird. Die bekamen 200.000 Reichsmark, was, ich sag mal, für damalige Verhältnisse, vor allen Dingen, wenn man es mit der Arisierung des Ullstein-Konzerns, der noch eine wesentlich größere Hausnummer war, vergleicht, relativ kulant war. Bitte alles immer nur in Anführungszeichen, denn letztendlich ging es ja um die Ausschaltung einer jüdischen Familie und eines angesehenen Verlagsunternehmens. Und gleichzeitig wurde zugestanden, verstanden, dass die Bücher derjenigen Autorinnen und Autoren, die nicht mehr in Deutschland erscheinen konnten, dass die nach Wien mitgenommen werden konnten. Und bei Thomas Mann bis zu dessen Ausbürgerung war es möglich, dass Beermann Fischer von seinem Exilverlag in Wien, den er dort gegründet hat, also den Gottfried Beermann Fischer Verlag, dass er von dort aus Bücher von Thomas Mann ins Reich importieren konnte.
Manche Verlage haben ja auch ziemlich stark von der NS-Literaturpolitik profitiert. Der Bertelsmann Verlag etwa mit seiner Lanzer-Literatur, die haben das auch in den letzten Jahrzehnten aufarbeiten lassen. Es gab einen neuen nationalsozialistischen Massenbuchmarkt, der auch Reise- und Abenteuerromane umfasste. Das fand ich, als ich Ihr Buch gelesen habe, doch besonders überraschend. Das war mir gar nicht klar, dass auch sehr viel Reiseliteratur unter den Nationalsozialisten publiziert wurde. Also eigentlich eine kosmopolitische Seite des eigentlich ja völkisch agierenden Systems. Literatur über Italien, aber auch Spanien, Griechenland, Skandinavien. Für ja die Kraft durch Freude Reisenden, das wollte man den Deutschen damit schmackhaft machen. Verblüffend.
Also das setzte sich ja teilweise dann in den 50er, 60er Jahren fort, also die Italien-Sehnsuchten unter anderem oder auch Spanien als Urlaubsland. Nun muss man sich natürlich vergegenwärtigen, nicht nur Deutschland stand unter einer faschistischen Herrschaft, sondern genauso Portugal, Spanien, Italien, Rumänien, Ungarn auch. Und von daher hat man natürlich hier, wenn man so will, befreundete Nachbarländer über die Reiseliteratur auch bekannt gemacht beim deutschen Publikum. Die gesamte Reiseaktivität und die zugehörige Literatur gehört natürlich in die Rubrik Eskapismus. Also das NS-Regime hat dafür gesorgt, dass es den deutschen Volksgenossen gut geht. Und dazu gehörten eben auch Reisen, dass man die Freizeit sozusagen mit schönen Eindrücken verbringen kann. Aber Stichwort Kosmopolitismus, es gab auch einen Baedeker 1943 zum Generalgouvernement, also zum besetzten Polen. Das waren Reiseführer. Da suchen sie natürlich die Vernichtungs Lager in Auschwitz und an anderen Orten vergeblich. Aber daran merkt man, wie selbstverständlich die Reisebuchverlage auch ein solches Reiseziel aufgegriffen haben.
Ja, also man sieht, das ist die Stärke ihres Landes über die Literaturpolitik im NS-Staat, dass man auch solche zumindest weitgehend unbekannten Aspekte sehr, sehr gut nachlesen kann. Sie haben sich ja, Herr Babian, so ausführlich wie kaum ein anderer mit der Literaturpolitik im NS-Staat beschäftigt. Was ist denn Ihr Fazit? Wieso hat sich ausgerechnet der Kultur- und Literaturbetrieb so schnell von den Nationalsozialisten unterjochen und gleichschalten lassen? Und wie haben sich die intellektuellen Kollaborateure nach 1945, also nach Ende des Kriegs, nach dem Zusammenbruch der Nazi-Herrschaft verhalten?
1933 gab es direkt natürlich einen großen Exodus von Schriftstellerinnen und Schriftstellern, die nicht mit dem NS-Regime kollaborieren wollten. Und diejenigen, die dann hier geblieben sind, dabei deckten sich eben sehr viele politische Ansichten auch mit den neuen Machthabern. Das muss man sich immer vergegenwärtigen, dass das Bürgertum, das nationalkonservative Bürgertum und auch eben Schriftsteller und andere Intellektuelle während der NS-Zeit, und dafür gibt es ja ganz viele Beispiele, durchaus mit wehenden Fahnen übergelaufen sind. Denken Sie an jemanden wie Gottfried Benn, der ja plötzlich die Seiten gewechselt hat, nachdem er erst noch Heinrich Mann zu seinem 60. Geburtstag 1931 hochgelobt hat und mit Klaus Mann befreundet war, dann plötzlich über die literarische Emigration herfiel. Und das ist natürlich immer eine freundliche Annahme, dass Intellektuelle anders reagieren als Millionen anderer Menschen. Also Opportunismus, Anbiederung und anderes mehr gibt es natürlich genauso unter Intellektuellen wie unter allen anderen. Und von daher ist das ein trauriges Kapitel der Geistes- und Kulturgeschichte, das dem Nationalsozialismus im Grunde genommen in Deutschland sehr wenig entgegengesetzt wurde. Und es hatte schon Gründe, weshalb Italien sich vom Faschismus befreit hat und Deutschland von den Alliierten befreit werden musste, von der faschistischen Herrschaft.
All das lässt sich noch viel ausführlicher in Ihrem Buch nachlesen, als wir das hier in diesem Gespräch jetzt tun konnten. Jan-Peter Babian, ganz herzlichen Dank für dieses Interview.
Ich danke Ihnen.
Der Historiker Jan-Peter Babian ist Direktor der Stadtbibliothek Duisburg und Lehrbeauftragter der Universität Duisburg-Essen. Seine Studie Literaturpolitik im NS-Staat, von der Gleichschaltung bis zum Ruin, ist überarbeitet und aktualisiert, jetzt im S. Fischer Verlag erschienen. Der Band hat 512 Seiten und kostet 26 €. Mein Name ist Dirk Fuhrig. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Feiertag.